Er ist ein Begriff, nicht nur in seiner Heimatstadt Lüdenscheid. Viele seiner Formulierungen wurden zu geflügelten Worten, zum Beispiel das von der Platzanweisung Gottes, unter der er arbeitet, unter der er lebt, Pfarrer Paul Deitenbeck. Am 13. Juli 1982 wurde er 70. Und wir vom Evangeliumsrundfunk haben ihm an diesem Ehrentag nicht nur herzlich gratuliert, sondern möchten ihm auch Dankeschön sagen für manchen wichtigen Glaubensanstoß, von dem nicht zuletzt auch unsere Arbeit profitiert hat. 70 Jahre Paul Deitenbeck. Vor ein paar Jahren ließ er sich zu einer Autobiografie überreden. Der Titel ist typisch für ihn. Eigentlich nichts Besonderes. Paul Deitenbeck, vor wenigen Wochen hat ihn Bundespräsident Karl Carstens mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Seine Heimatstadt Lüdenscheid legte den Ehrenring der Stadt dazu. Eigentlich nichts Besonderes. Erhard Diehl hat Paul Deitenbeck besucht und er hat ihn gefragt, was wichtig war und ist im Leben des Mannes, den man in seiner Heimat liebevoll PD nennt. Hören Sie ein Programm, das als Gruß für einen Mann zusammengestellt wurde, der sich immer zum Fußvolk der Gemeinde Gottes gerechnet hat.
Also ich bin auch durch bestimmte Lebensführungen so in der Gemeinde Christi bekannt geworden, dass mir also das schon fast etwas unangenehm ist. Elias Schwenk hat einmal gesagt, wir wollen gern kleine Leute bleiben. Und es gibt auch im Reiche Gottes so ein Starrdenken, auch von Christen her gegenüber Leuten, die bekannt sind und mit Getuschel und allem Möglichen. Und ich habe eine gewisse Scheu davor. Nicht? Ich habe einmal von einem indonesischen Evangelisten, Octavianus heißt er, aus Java, das Wort gehört im Gebet: Herr, lass mich hinter deinem Kreuz stehen, dass ich mit meiner Person dein Kreuz nicht verdunkle. Also das ist der tiefe Sinn der Sache, weil ich habe eine Scheu davor, dass das immer noch stärker wächst und man immer noch bekannter wird und auch da und so weiter. Ja, oh, du kennst ja Lüdenscheid, ja, kennst du Pastor Deimig, ich höre das ja zigmal. Aber ich kann mich gegen den Verdacht nicht wehren, dass andere Leute meinen, ich baue an meinem eigenen Image. Und das kann ich Ihnen sagen, so wahr ich hier sitze, da möchte ich nicht noch mit beitragen, dass ich daran baue, damit ich nicht irgendwie durch eine falsche Popularität, die ich mir beizimmere, wenn Gott sie gibt, Popularität oder Bekanntschaft, gut, ich darf sagen, ich erleide sie ein Stück. Ich erleide sie ein Stück, weil ich die Sorge habe, dass dadurch etwas, durch personalistische Übertreibung, wirklich die Ehre Jesu etwas verdunkelt werden könnte.
Jesus Christus, das ist das große Thema im Leben des urwüchsigen Sauerländers. Dafür ist ihm kein Weg zu weit, kein Wort zu viel und keine Tat zu aufreibend. Und das alles nach der Weise des Paul Deitenbeck, humorig und spontan, einfach unnachahmbar. Ich spreche ihn daraufhin an, sage ihm, er sei doch ein Original, eines der wenigen Letzten, das uns Christen geblieben sei. Aber er korrigiert mich. Original findet er nicht so gut. Sagen Sie lieber Unikum, meint er.
Ich habe mal ein französisches Sprichwort mir zu Herzen genommen. Avez-vous le courage d'être vous-même? Habe den Mut, du selbst zu sein. Und das Wort hat mir viel gesagt, denn ich bin von Natur oberschüchtern, das werden Sie mir gar nicht glauben. Das verbindet mich mit Wilhelm Busch, dem bekannten Evangelisten und Pfarrer, der mir das auch gesagt hat. Dem habe ich das auch nicht geglaubt. Er sagt, Bruder Paul, ich bin so schüchtern. Du ahnst nicht, wie schüchtern ich bin. Und mein Offensein und Draufgängertum ist nur überwundene Schüchternheit. Und das könnte ich also auch von mir sagen. Ich habe noch im Theologiestudium jeden als achtes Welträtsel angestaunt, der drei Sätze, ohne vom Konzept zu lesen, auswendig sprechen konnte. Ich habe jeden angestaunt wie ein achtes Weltwunder. Und eines Tages wurde ich einfach ins Wasser geschmissen, musste anfangen zu sprechen. Und habe gedacht, die fallen alle ohnmächtig um, wenn du da öffentlich sprichst, nicht? Aber sie sind nicht umgefallen, habe ich gedacht, also mach weiter, nicht? In Gottes Namen. Und so ist es geworden, nicht wahr, dass ich einfach versucht habe, mich so zu akzeptieren, wie Gott mich mit meinen Gaben und Grenzen gemacht hat. Und ich wäre gerne lang aufgeschossen gewesen wie Billy Graham, 1,92, ne? Und bin nun klein und gedrungen geraten. Und das Gedicht von Wilhelm Busch, dem Humoristen, hat mich sehr getröstet. Schnell wachsende Keime wirken geschwinde. Zu lange Bäume brechen im Winde, schätzt nach der Länge nicht das Entsprungene, fest im Gedränge steht das Gedrungene. Nicht wahr, das passt also auch dazu. Also habe den Mut, du selbst zu sein, und vielleicht ist es von daher gekommen, dass ich als ein unregelmäßiges Verb herumlaufe und mich selber akzeptiere, ja.
Wenn man als unregelmäßiges Verbum herumläuft, wie es Paul Leitenbeck nennt, muss man wohl auch unregelmäßige Wörter kreieren. Er ist darin so sehr Meister, dass ich bei der Ausarbeitung dieser Sendung überlege, ob ich nicht zu einigen seiner Wortschöpfungen die Übersetzung mitliefern soll. Und warum diese verbale Akrobatik? Ganz sicherlich nicht, um gewollt originell zu sein. Ihm geht es um etwas anderes. Er möchte seine Zeitgenossen mit der guten Nachricht von Jesus Christus bekannt machen, und zwar auf eine Weise, die sie aufhorchen lässt und mitreißt. Woher aber nimmt er diese Wortschöpfungen, so spontan und so ungekünstelt, wie sie auf den Zuhörer wirken? Fallen sie ihm zu, wenn er etwa am Schreibtisch seine Predigten vorbereitet?
Das fließt mir einfach zu. Und das hängt mit dem Verlangen zusammen, dem modernen Menschen möglichst nicht in der Sprache Kanaans, sondern in einer ihn überraschenden Weise das alte Evangelium zu sagen. Also wenn Sie mich fragen würden nach meinen homiletischen Regeln, dann würde eine davon lauten, dass ich das Evangelium von Christus am Detail des Textes überraschend neu sage. Ich bin immer am Heumachen, wenn ich so einmal sagen darf. Da brauche ich mich gar nicht zu zwingen. Auch wenn ich im Urlaub bin oder wandere mit meiner Frau oder mit meinem Hund mal ausgehe oder auch unterwegs am Auto, am Steuer, nicht wahr? Auch mal bei bestimmten Nachrichten aus dem Fernsehen, dem Rundfunk oder bestimmten Büchern, die ich lese. Ich habe auch ein paar Bücher, wo ich sowas mal sammle, bestimmte Zitate. Aber im Grunde geht es mir immer wieder neu darum, wie kann ich es noch wieder anders sagen? Damit ich keine orthodoxen Richtigkeiten von mir gebe. Die sind ja kurz langweilig. Nicht wahr? Und es ist ja tatsächlich so, dass man manchmal das Gefühl hat, was der Betreffende sagt, ist auch geistlich goldrichtig, aber ich weiß im Voraus schon ungefähr, was kommt. Ne? Sondern dass ich es überraschend anders sage. Ich habe mal einmal die Übersetzung gelesen, Evangelium heißt frohmachende Glücksnachricht. Ne? Oder wie ich mal gelesen habe, nicht wahr, Glauben heißt durch den Horizont sehen. So hat ein Missionar das mal in Afrika übersetzt. Ist doch ein wunderbares Wort. Oder wie ich mir habe sagen lassen, dass in Taiwan das Wort auf Wiedersehen heißt, ich will deinen Namen weitergeben auf Deutsch. Ist doch ein wunderbares Anknüpfungspunkt, nicht wahr, den Namen Jesu weitersagen. Und so sind auch sprachschöpferische Eigentümlichkeiten über das Wort Platzanweisung. Das ist auch mal irgendwie, ist mir das mal geworden, vielleicht habe ich es auch mal gelesen, nicht wahr, dass jeder Christ seine bestimmte Platzanweisung hat, seine Seelenlage hat, seine Position, nicht wahr, und dass Gott uns nicht die Drüsen rausoperiert, wenn wir zum Glauben kommen. Ich kriege ein neues Leben, aber das neue Leben ist er. Ich bedarf jede Sekunde der Versöhnung durch Jesu Blut. Jede Sekunde, ich sage das ohne Übertreibung, so wie es im Heidelberg-Katechismus heißt, nicht wahr, dass Christus mich so ansieht, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und all jenen Gehorsam geleistet, den Christus für mich hat vollbracht, obwohl ich nach wie vor zu allem Bösen geneigt und fähig bin.
Worte sind für Paul Leitenbeck wichtig, aber er bleibt nicht bei ihnen stehen. Häufig genug fängt er nicht einmal mit ihnen an. Als mein Kollege von der Technik, Volker Bednatz, und ich ihn in seinem Lüdenscheider Pfarrhaus aufsuchen, haben wir uns kaum begrüßt, als auch schon jeder von uns einen Kasten Pralinen in der Hand hält. Überrascht bin ich dennoch nicht, denn davon hatte ich gehört. Das war geradezu typisch für den Pfarrer, der, so kleinwüchsig er auch ist, in seiner Heimatstadt Lüdenscheid von niemand übersehen wird. Was kein Wunder ist, denn auch er übersieht niemanden. Es muss nicht immer Schokolade sein. Mal ist es ein Blumenstrauß, eine Postkarte aus dem Urlaub, bis zu 500 verschickt er davon schon auf einmal, ein paar Pfennige für eine Kinderspardose oder auch ein 10-Mark-Schein für die Frau des Kollegen, weil sie einen ganzen Tag auf ihn verzichten musste. Programm ist das alles nicht, sondern spontane Geste. Er will anderen Glauben helfen, gewiss. Das aber heißt für ihn zugleich, anderen Leben helfen. Und das macht ihn sympathisch.
Die Nachfolge Jesu ist keine Kleinigkeit, realisiert sich aber in 1000 Kleinigkeiten. Die Liebe Christi ist unausdenkbar, darf sich aber durch unser Leben realisieren in den kleinen Münzen alltäglicher Begegnungen. Wie auch Vergebung, Freude, Friede, Geduld, all die Grundworte des Neuen Testamentes im Grunde ja sich aktualisieren in dieser Welt der Tisch und Bänke im Alltag. Und von daher möchte ich einfach meinem Herrn seine große Liebe abdanken in Gestalt menschlichen Freudemachens. Und wo es geeignet ist, gebe ich auch das Stichwort, warum ich fröhlich bin und dankbar bin. Aber das kann ich nicht immer anbringen. Ich kann mich erinnern, dass ich vor einiger Zeit einmal eine Dame sah in einer Straße, nicht wahr, trug einen schweren Koffer, auf dem Wege zum Krankenhaus, sah, darf ich einen Koffer abnehmen. Ach, wie schön, es gibt immer noch Kavaliere. Das stach mich etwas. Ich dachte, nee, als Kavalier tue ich das nicht, obwohl ich auch Kavalier sein möchte. Das sagte sie eigentlich ziemlich zum Schluss, als ich fertig war mit Tragen, nicht? Da sagte ich nur einfach, wir haben dem Herrn Jesus doch so viel zu danken. Auf Wiedersehen nahm meinen Hut und ging. Nicht? Nicht, da habe ich dir nicht einen Halsweg erklärt, nicht? Aber ich denke daran, wie ich einmal durch eine Straße kam und sah ein paar Erdarbeiter, die da unten da rumbuddelten. Ich war so 2 Meter in der Erde. Und da denke ich, Mensch, muss ja so ein paar Traktate geben. Ich hatte ein paar Zigarillos bei mir. Gab den Zigarille und Traktat, etwas zu lesen geben. Und nach ein paar Tagen hörte ich ein Echo, da kam ich nämlich zu dem Baumeister zu Besuch in einem der Nachbarhäuser, dem diese Erdarbeit unterstellt waren. Er sagt, denken Sie mal, was mir diese Tage passiert ist. Da sagt mir einer von meinen Männern, da kam der Pastor Deitenbeck, der kam da bei uns runter und gekrochen da in den Stollen und gab uns ein Zigarillo und so ein Blatt dabei. Und da habe ich mir gedacht, das Blatt muss aus Anstand lesen. Ich glaube, das kann man verstehen. Da habe ich mir gedacht, das Blatt muss aus Anstand lesen. Das Zigarillo war für ihn gleichsam die Verpflichtung, dass er nun das Blatt las, weil ich ihm das Zigarillo gab. Das steckt er sich gleich an. Und da ist mir deutlich geworden, ich könnte noch viele Beispiele sagen, wie die Liebe sich verleiblicht auf dieser Erde. Ich nehme zum Beispiel zu jedem kranken Geburtstagsbesuch eine Tafel Schokolade mit. Oder dass im Sommer kein Urlaub ist, wo ich nicht den Müllmännern eine Postkarte schicke. Den Müllmännern hier, die jede Woche angerufen haben. Die mich freundlich grüßen und so weiter und so weiter. Nicht? Oder der Postbeamte oder das Postamt oder in der Adventszeit die Sparkasse, mit der ich immer neu zu tun habe, von der Bekenntnis wegen mir, die kriegt dann Stollen geschenkt. Da wird das Reich Gottes mit Stollen gebaut. Oder auch mal mit Spargel in der Pfingstzeit. Ein Ableger von einem Mutterhaus hier, nicht wahr? Den schenke ich zu Weihnachten immer so eine Rehkeule, nicht? Die sollen was in den Rippen haben, nicht wahr? Weil die Liebe, ich könnte ihnen ja auch 36.000 Traktate schenken. Aber das sind ja sowieso Kinder Gottes. Die sollen was in die Rippen haben, kriegen sie für 80 Mark eine Rehkeule geschenkt, nicht? Jetzt werden sie fragen, woher haben sie das Geld? Sie kriegen, haben doch wohl sicher kein Sonderkonto, nicht? Oder haben sie eine besondere Bank? Ich muss einmal sagen, wir haben einen herrlich reichen Vater. Und meine Frau und ich, wir haben uns ziemlich schon im Anfang unserer Ehe darüber Klarheit verschafft, dass wir einen bestimmten Betrag immer für Gottes Werk geben. Der ist in einer alten Zigarrenkiste, nicht wahr? Da ist das drin. Und da kommt immer was rein. Und wir haben die Erfahrung gemacht, gerade weil wir auch da einen ganz bestimmten Beitrag, ganz klar geordnet, jeden Monat reingeben. Auch von allem, was ich irgendwie sonst mal bekomme, sagen wir mal, einen Aufsatz geschrieben habe, gibt noch eine Rahmen von 50 Mark, nicht wahr? Es kommt, per se kommt ein ganz bestimmter Prozentsatz immer in die Königskasse. Und je mehr ich verschenke, umso mehr kommt. Es ist ein geheimnisvolles Gesetz. Geben ist seliger als nehmen. Es ist, man wird nicht arm durch Schenken, sondern reich durch Schenken. Das ist Tatsache.
Wer in seinem persönlichen finanziellen Opfer für Gott so treu ist, kann auch vor anderen über die Notwendigkeit eines solchen Opfers sprechen. Und Kollektenreden sind so etwas wie eine Spezialität im Repertoire des Paul Deitenbeck. Er hängt sich da gern an Luther, der gesagt hat, wenn ich einen reichen Hansen um Gottes Willen ärmer mache, das reut mich nicht. Unter Druck setzen will Paul Deitenbeck damit freilich niemand, aber eben doch zu einem fröhlichen Opfer ermutigen. Er selbst vergisst nicht, wie ihm während der Euro 70, jener großen Bildschirmevangelisation mit Billy Graham, einmal Eltern das Sparschwein ihres Kindes brachten. In der Abendveranstaltung hatte er diese Geschichte erzählt und das Sparschwein hochgehalten. Das regte viele andere, die Paul Deitenbeck auf den Bildschirmen verfolgen konnten, dazu an, nun ebenfalls ihrerseits in ihren Taschen Umschau zu halten. Uns, liebe Hörer, hat die Geschichte angeregt, ein wenig in unserem Archiv nachzuforschen. Und tatsächlich, wir sind fündig geworden. Hier ist der Originalton der gekürzten Sparschweinrede von Paul Deitenbeck aus der Westfalenhalle in Dortmund.
Meine lieben Damen und Herren, ich habe gestern Abend nach der Großkundgebung etwas Besonderes geschenkt bekommen. Das muss ich Ihnen zeigen. Sie können zwar nicht alle sehen, aber einige. Was ist das? Ein Sparschwein. Wissen Sie, was da draufsteht? Für Paul Deitenbeck von einem 6-jährigen Mädchen. Dass mich keiner missversteht, das ist nicht für mich, ich habe die Kartoffel im Keller. Sondern ein 6-jähriges Mädchen hat sein Erspartes für den Herrn Jesus gegeben. Das hat mich tief beschämt, meine Lieben. Das ist vielleicht mehr, als wenn mancher einen 100-Mark-Schein zückt. Vielleicht lassen wir uns selber mit anstecken durch solch ein beschämendes Opfer eines Kindes. Ich bin hier jetzt kein Bettler, sondern ich möchte zum Danken Mut machen. Zum Danken Mut machen. Ein Geschäftsmann aus Amerika, der viel von seinem Dienst für das Reich Gottes getan hat, hat einmal gesagt, man darf nicht fragen, wie viel von meinem Geld gebe ich Gott. Die Frage muss heißen, wie viel von Gottes Geld behalte ich für mich. Danke Ihnen.
Dass Paul Deitenbeck so geworden ist, wie er ist, verdankt er auch den vielen Begegnungen mit Männern Gottes, die ihn prägten. Zum Beispiel Karl Heim.
Durch Karl Heim bekam ich ja den letzten Anstoß zum Glauben. In einem Seminarsprechzimmer, vor dessen Tür schon eine Reihe Studenten warteten. Und ich platzte da rein, als ich nun endlich dran war. Ich möchte klare Sachen mit Jesus machen, nicht? Der war ganz überrascht, nicht wahr? Der dachte, ich hätte ihn nach Duns Cotus gefragt oder nach irgendwelchen Problemen, nicht wahr, des christologischen Verständnisses von so und so, nicht? Und dann war das Geheimnisvolle, dass er mir ein paar Sätze sagte, helfend. War ein ganz bescheidener Mann, dieser hochbegabte Mann, von dem Einstein gesagt hat, der Begründer der Relativitätstheorie, der Einzige, der ihn ganz verstanden hätte, wäre Karl Heim gewesen, das weiß ich. Und der hat noch nicht mal mit mir gebetet am Schluss. Der hat doch nicht gesagt, Gott befohlen, der sagt nur auf Wiedersehen. Aber ich weiß, dass er für mich gebetet hat. Das ist für mich so ein wunderbares Beispiel, dass man nur nichts nach dem Hobel machen muss, nach der Schablone, nicht? Er hat nicht mit mir gebetet, hat nicht Gott befohlen gesagt, er hat auf Wiedersehen gesagt, indem er mir ein paar seelsorgliche Sätze gesagt hat. Aber ich bin dann nachher auf meine Studentenbude gegangen und habe wirklich betend, kniend mein Leben dem Herrn anvertraut. Das war der Anstoß meines Glaubenslebens.
Den Anstoß für sein erfolgreiches Gemeindeleben erhielt er wesentlich während seiner Vikariatzeiten. Das erste Vikariat erlebte er in Lüdenscheid bei Pastor Walter Bauder, dem späteren Bischof der Brüdergemeinde, das zweite bei Pfarrer Erich Schnepel in Berlin. Bei dieser damaligen Lebensführung nach Berlin hielt sich Paul Deitenbeck wie immer an eine seiner Lebensdevisen, nämlich die Tür nicht selbst zu öffnen, sondern zu warten, bis Gott sie gleichsam von außen für ihn öffnete.
Da bekam ich 1937 ein Buch in die Hände von einem Erich Schnepel, den ich nicht kannte, Brief aus dem Berliner Osten. Einfach Bericht von seiner Stadtmissionsgemeinde. Das hat mich so fasziniert, dass ich zu Pastor Baudert, meinem Vikariatsvater, sagte, davon müssen wir eine ganze Reihe Bücher kaufen und unseren Mitarbeitern schenken. Wir ließen die Bücher kommen und ich konnte auch nicht ahnen, dass ich ein paar Monate später Erich Schnepel kennenlernen würde. Und dann wurde ich aufgrund der bekennenden Kirche, zu der ich gehörte, im Dritten Reich, verschickt zu einem katechetischen Kurses nach West-Berlin. Und da hatte ich ja manchmal gelegentlich sonntags Zeit, um nach Ost-Berlin zu gehen, in die Stadtmissionskirche von Schnepel. Wir lernten uns näher kennen. Ich machte auch einzelne Gemeindebibelabende mit Arbeitsgemeinschaft. Eines Tages stellte er mir die Frage, würden Sie nicht bei mir Vikar werden? War die Tür wieder auf. So wurde ich Vikar bei Schnepel und werde dieses halbe Jahr mein Leben lang nicht vergessen. Und da habe ich gesehen, im Berliner Osten, was lebendige Gemeinde ist, die getragen wurde, einmal von den Gebeten vieler treuer Glieder. Ich war ja öfters zu Gast, auch in den Häusern von Freunden der Stadtmissionsgemeinde, und erlebte dann, wie die einfach ins Tischgebet den Dienst von Pastor Schnepel mit hineinnahmen, ins Tischgebet, ins Dankgebeten. Also ganz konkret, für mein eigenes Gebetsleben, das Gebetsleben unserer Familie, wie wir das für uns selber auch kennen, dass wir in das Tischgebet das mit hineinnehmen, in ein paar Sätzen, nicht lang, so dass die Kinder weglaufen, nicht? Es gibt ja auch Hausandachten, die zum Weglaufen sind, nicht wahr? In ihrer Länge und in ihrer ungeistlichen Gespusihaftigkeit, wenn ich es einmal sagen darf. Ja? So ganz natürlich, wie ein Gespräch über Tisch mit dem Herrn. Und das, was mir noch kostbar war, war, dass diese Mitarbeiterschaft sich alle paar Wochen traf zu einer Arbeitsgemeinschaft und Schnepel immer wieder sagt, es geht darum, dass unsere Gemeinde eine Mannschaft von tragfähigen Brüdern und Schwestern hat. Innerlich tragfähig. Ich würde heulen, sagte Schnepel, wenn ich eines Tages aus dieser Gemeinde ausscheide und sie würde einfach auseinanderlaufen, dann hätte ich falsch gearbeitet. Und es ist wahrhaftig so, die Stadtmissionsgemeinde Berlin-Ost, heute unter anderen Verhältnissen, lebt weiter.
Seine beiden Vikariatzeiten waren aber nicht nur prägend für das Leben in der Gemeinde, dem er sich bis heute, trotz aller übergemeindlichen Aufgaben, mit Enthusiasmus widmet, sondern sie hatten auch Folgen für sein Familienleben. Denn während seines Vikariats in Lüdenscheid lernte er seine zukünftige Frau Hildegard kennen. Dass auch diese folgenschwere Begegnung von der Weise Paul Deitenbecks geprägt war, wird Sie, liebe Hörer, nach allem, was Sie jetzt schon von ihm wissen, kaum in Erstaunen versetzen.
Sie war beschäftigt im Betrieb ihres Vaters und da half sie im Kaufmännischen mit. Und sie war aber gläubige Köstin und ihre ganze Freizeit gehörte der Jungmädchenarbeit, Freizeit und alles Mögliche. Und ich war damals Vikar, also ich war wirklich krank vor Liebe, will ich Ihnen ganz offen sagen. Wirklich so schön, ich war, das Herz sieht den Himmel offen, schwelgt das Herz in Seligkeit, wie es bei Schiller heißt, nicht wahr? Und erröten folgte ihren Spuren. Das war ja damals noch diese Zeit so. Und ich habe dann eines Tages auch mal mit einem anderen darüber gesprochen, einem älteren CVMer. Ich habe nur gesagt, ob er auch befreundet wäre oder sich verloben wollte. Und da sagte er mir, er hätte ein Auge geworfen, und das war meine Frau, auf die. Ich habe ihm aber nicht verraten, dass ich die heiße und ihn nicht verehrte. Sondern das habe ich einfach aus dem Glauben genommen. Wenn er sie nehmen soll, sollst du sie nicht haben. Habe ich aber meinem Vater, Vikariatsvater Baudert, gebeichtet und gestanden am anderen Tag. Da sagte, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst im Gebet dem Herrn, er möge die Sache lösen, oder du kämpfst. Und du sagst dem, du hast mir das gesagt, aber ich, aber auch, bitte, wir können ja jeder getrennt fragen, nicht? Nee, ich sagte, das will ich nicht tun, kämpfen, nicht wahr? Ja, und dann, nach einigen Wochen traf ich diesen älteren CVMer wieder, ganz zufällig, am Bahnhof. Und kam so zu sprechen, da sagte er, ja, ich habe neulich dir mal gesagt, ich habe inzwischen ein anderes Mädchen kennengelernt. Da habe ich aber am anderen Morgen sofort gekurbelt am Telefon, ich war Fräulein Müller, kann ich ein Gespräch mit Ihnen haben, ich sehe mich so geführt und hatte noch zwei Gottesdienste vor mir. Aber erst um 8 habe ich da angerufen, so brannte mir das ja. Und dann kam das so und es war etwas Wunderbares und es ist immer schöner geworden und wir sind uns einander immer unentbehrlicher geworden. Nicht im Sinne von Müsigen, nicht wahr, das hat alles seine Zeit, aber doch im Sinne einer Lebenskameradschaft und Glaubensgemeinschaft, die schöner nicht sein kann. Und ich kann es nur sagen, mit dem Vers von Matthias Claudius, den er seiner Frau zum Silberhochzeitstag ins Tagebuch geschrieben hat, ich danke dir mein Wohl, mein Glück in diesem Leben. Ich war wohl klug, dass ich dich fand, doch ich fand nicht, Gott hat dich mir gegeben, so segne keine andere Hand.
Paul Deitenbeck war Zeit seines Lebens ein Mann der Deutschen Evangelischen Allianz. Der Kontakt zu ihr geht so lange zurück, wie er sich erinnern kann.
Ja, zunächst einmal, ich bin ja schon im Kinderwagen in Allianzveranstaltungen geschoben worden. Ich wurde mitgenommen, hatte meinen Schnuller dabei, habe noch nicht so richtig verstanden und so weiter. Später haben mir meine Eltern so kleine Bilderbücher, Malbücher gegeben, aber ich habe das schon alle so unterschwellig mitgehört, auf dem Lamme und meine Seele, auch Brüder, stimmt dein Loblied an und alles weiter. Und meine Eltern und meine Verwandten waren Glieder der Allianz und Schnepel und Baudert waren das genauso und Johannes und Wilhelm Busch meine Freunde und von daher kann ich nur sagen, örtlich und darüber hinaus bin ich ein Freund der Allianz und ein Liebhaber der Allianz. Ja, und dann sagte später, als Walter Zill starb, sagten die Brüder, es wäre schön, wenn zwei Brüder, ein Freikirchler, ein Kirchler zusammen Vorsitzender würden, gleichwertig wurde Paul Schmidt das und ich. Und später Wilhelm Gilbert und ich in einer wunderbaren geistlichen Harmonie und Gemeinschaft, die mit zu den schönsten Erinnerungen gehört, sowohl bei Paul Schmidt und mir, wie bei Wilhelm Gilbert und mir. Und ich kann nur sagen, ich bin ein Liebhaber der Allianz, nicht nur aufgrund von Johannes 17, sondern ich freue mich für alle, ob sie bei der Heilsarmee sind oder Methodisten oder auch Hochkirchler, wenn ich spüre, dass sie ein persönliches Glaubensleben mit Jesus haben, bin ich glücklich.
Bekenntnisbewegung ist ein anderes Stichwort im Leben von Paul Deitenbeck. Er hat wesentlichen Anteil an ihrer Entstehung. Aber war sie überhaupt nötig? Musste die Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium gegründet werden?
Heute vor 8 Tagen hatte ich Besuch von Präses Reis, mit dem ich befreundet bin, von der Westfälischen Kirche. Und ich sagte ihm, du Heinrich, auch wenn wir mal was Kritisches sagen müssen gegenüber Kirchenleitung, ich will dir da nicht einen gegen den Bauch geben, wie man so sagt, sondern du weißt, das tun wir aus Fürsorge, in der Wahrnehmung eines stillen Wächteramtes und nicht aus persönlichen Verletzungen und so weiter. Da sagte er wörtlich, wenn es die Bekenntnisbewegung nicht gäbe, müsste sie erfunden werden. Sagte mir der Präsident der Westfälischen Kirche, hat mir auch schon manche andere gesagt. Zunächst war es ja ein kleiner Kreis nur, wo ich mir sagte mit einigen Freunden, Rudolf Bäumer, Gerd Bergmann und einigen anderen zusammen, wir müssen in die Öffentlichkeit hinein, um einmal die Gemeinde Jesu zu stärken, die angefochten ist unter viel verwirrender Verkündigung und Lehre in Öffentlichkeit und Gottesdiensten und auch ein Zeichen aufzurichten, kein anderes Evangelium als das biblische Tatsachenevangelium. Dabei gibt es viele unglückliche Aussagen auch, das weiß ich, auch ich selber, die ich heute in dieser Form nicht so machen würde, weil ich der Meinung bin, bei aller Anerkennung der Wahrheit und bei aller Schärfe des geistlichen Kampfes, den es ja geben muss, muss ich doch so dem theologischen Begegner begegnen, dass ich morgen an sein Sterbebett gerufen werden kann. Glaubwürdig also, ne?
Minuten, liebe Hörer, sind nicht ausreichend genug, um einen Menschen vorzustellen. Schon gar nicht, wenn dieser Mensch Paul Deitenbeck heißt. Aber es wird ja auch nicht das letzte Mal sein, dass wir von und über ihn hören. Johannes Hansen, selbst Evangelist, schreibt in seinem Beitrag: Es ist keine Schwärmerei, wenn die Gemeinde Jesu sich vor Gott über diesen Paul Deitenbeck freut. Dieser 70. Geburtstag ist kein Abschied. Dieser Mann muss und wird predigen, solange er atmet. Und darauf freuen sich viele. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, PD. Und Ihnen, liebe Hörer, viel Freude beim Anhören einer Predigt von Paul Deitenbeck auf der Rückseite dieser Kassette.
Kolosser 3, Vers 15 bis 17. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe, und seid dankbar. Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen. In aller Weisheit lehret und ermahnet, ermutigt euch selbst und mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern singt. Und singt dankbar dem Herrn in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu. Und danket Gott und dem Vater durch ihn. Heute wollen wir einmal hören, aufgrund unseres Textes, über die Einheit unseres persönlichen Christenlebens. Im Sinne der Einkennigkeit, der Durchgängigkeit, der Einheitlichkeit. Dass es nicht bei uns hergeht unten, da geht es ganz weltlich her im Erdgeschoss und dann haben wir oben die obere geistliche Etage und da geht es dann super fromm her. Wir kennen alle diese Versuche. Sondern dass unser Christenleben einheitlich ein Eines ist. Von der Einheit unseres persönlichen Christenlebens wollen wir etwas hören von diesem Text. Unter drei Punkten. Es geht um sensible Abhängigkeit vom Herrn, um überfließende Mitteilungsgnade und um Ganzheit. Um sensible Abhängigkeit vom Herrn, um überfließende Mitteilungsgnade und um Ganzheit. Sensible Abhängigkeit vom Herrn. Hier steht geschrieben, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Das Herz ist ja das eigentliche Personenzentrum. Was wir denken, tun und reden und gehen und wandern und so weiter, das sind ja alles Auswirkungen von stillen Vorentscheidungen, die wir manchmal gar nicht groß überlegen, manchmal lange kämpfen. Aber hier in dieser Vorratskammer von Geheimnissen, da will der Friede Gottes, wörtlich heißt es, Schiedsrichter sein. Parabeuein steht da griechisch. Der Friede Gottes sei Schiedsrichter in euren Herzen. Meine Lieben, im verborgenen Umgang mit dem Herrn fallen die Würfel für unser Leben. Fällt die Entscheidung, ob unser Leben fruchtbar ist in unser Dienst. Im verborgenen Umgang mit dem Herrn, vor allem anderen. Das Vorzeichen vor der Klammer, in der alles Mögliche ist. Das ist entscheidend. Im Namen Jesu, der Friede Gottes sei Kampfrichter. Wache über den Spielregeln in eurem Leben, wie ein Schiedsrichter bei einem Sportspiel. Bewahre euch vor Fouls und vor allem möglichem anderen. Und er will euer Leben groß anlegen, aber im verborgenen Umgang mit dem Herrn, da soll verbrannt werden, alles, was an Selbstmitleid, Selbstlob, Selbstbestätigung, Selbstrechtfertigung uns in uns gegen Gott sich erhebt. Und da soll neu zum Glühen gebracht werden, was wir dem Heiland zu danken haben. Was ist der Friede Gottes? Das ist kein musischer Friede, kein Stimmungsfriede, das ist kein Geselligkeitsfriede, das ist kein Naturfriede, so schön das alle ist. Das ist kein Kunstfriede, kein magischer Friede. Das ist ein Tatsachenfriede, den Gott geschaffen hat in dem Tod seines Sohnes am Kreuz. Dort ist für uns Frieden geschlossen worden. Für alle, was hat der Heidelberger Katechismus gesagt? Die mit gläubigem Herzen solche göttliche Gnade für sich persönlich nehmen. Das ist wichtig, dass wir das bedenken. Der Friede Gottes basiert nicht auf unserem Stimmungsgelände, auf unserer Seelenlage. Die hängt ja oft vom Wind und Wetter und allem Möglichen ab. Sondern außerhalb von mir im Tatsachenfrieden von Golgatha. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Dass Jesus Christus, der sündlose Gottessohn, für zahlungsunfähige Sünder die Hand ins Feuer gehalten hat, in des Todes Rachen ging, der von Gott Verlassene und Verfluchte wurde. Ja, ich übertreibe nicht, Galater 3, da er ward ein Fluch für uns, weil er die Sünde aller Menschen aller Zeiten auf seine Schultern in seinen Tod nahm. Und da ist die göttliche Zahlungsstelle für zahlungsunfähige Schuldner. Und die Frucht einer solchen Versöhnung Gottes in Jesus mit denen, die im Glauben abholen und sich das schenken lassen, ist Frieden mit Gott. In Römer 5, Vers 1 heißt es, nun wir sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und im Epheserbrief, er ist unser Friede. Er, nicht ich. Er ist unser Friede. Und im Aufblick zu Jesus, dem gekreuzigten Auferstandenen, darf ich des Friedens mit Gott gewiss sein. Ich grüße alle, die im Glauben ihres Friedens mit Gott um Jesu Willen gewiss sein können. Mir ist unbegreiflich und zu wunderbar. Nein, ich kann es nicht fassen, wie es möglich war. Einen solchen Armen, welchem alles fehlt, hat er sich zum Eigentum, Seligeneigentum erwählt. Das ist das Wunder. Darüber staune ich immer wieder neu. Dass er den Paul Deitenbeck zu seinem Kind und Erbe durch sein heiliges Blut gemacht hat. Dass er mit mir ausgehalten hat. Und nun will dieser Friede Gottes uns sensibel machen, im persönlichen, verborgenen Umgang mit dem Herrn, dass wir das, was wir zu tun, zu sagen, zu schreiben, zu lassen, zu reisen haben, aus der Übereinkunft mit dem Vater machen. Das heißt ja Frieden mit Gott. Weil ich Frieden mit Gott habe, darf ich in Übereinstimmung mit dem Vater Tag für Tag mich in den einzelnen Stationen meines Lebensweges führen lassen. Und was den Frieden Gottes verdunkelt, was Schatten auf meine Beziehung zu Gott wirft, das ist nicht gut. Das meint das Bibelwort, der Friede Gottes sei Schiedsrichter in euren Herzen. Der Friede Gottes sei Schiedsrichter. Eines Tages kommt eine Frau zu mir, erzählt mir aus ihrem Leben und sagt, was mir mein Mann in 20 Jahren meiner Ehe unserer Ehe angetan hat, da ist alle natürliche Liebe verbrannt. Ich kann meinen Mann nur noch lieben mit der erbetenen Liebe, die von oben kommt. In der Erwartung, dass Gott über dieser geschenkten Liebe auf die Dauer auch wieder die natürliche Liebe zu meinem Mann schenkt. Haben Sie verstanden? Die liebte ihren Mann, weil sie an seiner Seite gehörte, mit der von Christus geschenkten Liebe, ohne natürliche Liebe, die war verbrannt an den Verwundungen und Enttäuschungen, die sie durch ihren Mann erlebt hatte. So einer kann das nur tun aus dem Frieden Gottes. Aus dem Frieden Gottes entscheiden. Und darum möchte uns Gott sensibel machen, das heißt feinfühlig, für die inneren Entscheidungen, die Tag für Tag im Kleinen und Großen nötig sind. Kann ich das, was ich jetzt vorhabe, sage, schreibe, plane, im Einverständnis mit meinem Herrn tun? Kann ich es aus dem inneren Frieden mit Gott heraus tun? entfalle ich nicht aus der Festung des Glaubens, wenn ich dies und das tue. Und das Wunderbare ist, dass der Herr in seiner zurechtbringenden Gnade immer wieder auch uns mit seinem Frieden zuspricht, wenn wir da rausgeraten sind. Denn wir sind ja keine Musterknaben. Wir leben ja nicht anderthalb Meter über der Erde wie verkrampfte Engel, sondern in dieser Welt der Tisch und Bänke, wo wir ständig im Handgemenge sind mit dem alten Menschen. Aber nehmen wir es mit. Herr, lass den verborgenen, zarten, feinfühligen Umgang mit dir meine innere Kraft und Wonne sein, dass ich in deinem Frieden bleibe. Dann kann ich sagen, tobe Welt und springe. Ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss ich scheuen, ob sie noch so treu. Das Zweite. Überströmende Einflussgnade. Und sie gehört, was hier steht. Lass das Wort Christi unter euch reichlich wohnen. Da steht im Griechischen das Wort Eukia. Das heißt, lasst es bei euch ein Zuhause haben. Sie können gar nicht genug, wie es in einem Liedervers heißt, sich laben und baden im Worte Gottes. Hier kann das Herz sich laben und baden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnade. Lass das Wort Gottes reichlich unter euch zu Hause sein, bei Tag und bei Nacht. Immer wieder neu, auch wenn man mal nachts wach wird. Ein Psalmvers, ein Gotteswort, ein Liedervers. Glauben heißt, dass ich von der allerhöchsten Stelle, die es im Himmel und auf Erden gibt, geliebt wird mit einer Liebe, zu der kein Mensch fähig ist. Glauben heißt, sich jeden Augenblick die Tatsache vergegenwärtigen, dass man geliebt wird. Das ist wunderbar. Gehen Sie als Geliebter heute durch den Tag, morgen Montag, als Geliebter Gottes, dann geht man nämlich anders, wenn man sich dessen ihm dankbar bewusst ist. Glauben heißt, sich jeden Augenblick die Tatsache vergegenwärtigen, dass man geliebt wird. Habe ich das Haupt zum Freund und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher? Oder eine andere Stelle, da schreibt Paulus, Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorgehen, 2. Korinther 4, Vers 6, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns andere Lust zu Christus, Heimweh nach dem Evangelium bekämen. Paulus sagt ein andermal, es duftet bei uns wie beim Flieder nach dem Duft des Evangeliums. Meine Lieben, das ist das Zeugnis ohne große Worte. Ich könnte Ihnen Beispiele erzählen von Vätern und Müttern im Glauben, in deren Nähe es einem leichter wurde zu glauben. Weil sie Heimat hatten, angesiedelt waren im Worte Gottes, weil das Wort Gottes bei ihnen zu Hause hatte, weil das ihr nicht nur täglich, immer wieder neu ihre Speise waren, daraus lebten sie, davon aßen sie. Wunderbar. Lass das Wort Christi reichlich bei euch zu Hause sein. Jetzt kommt es, Einflussgnade. Denn daraus geht, ohne dass man sich groß anstrengt, ein Austeilen zu anderen hin. Wenn ich von der Liebe Christi überführt werde, wieder unter dem Wort, durch die Losung, durch den Bibellesetext, oder gereinigt werde in meinem ichhaften Wesen, mich gestellt habe und die Besprengung des Blutes Jesu, dann darf ich als ein Verwandelter heute unter die Menschen gehen und darf in der mitteilenden Gnade leben. Als einer, ja, ich habe es in mein Tagebuch geschrieben zu meinem Geburtstag, Herr, ich möchte mich verteilen, wie ein Becher seinen Saft. Heiland, gib ihm Kraft zu heilen. Dass wir Menschen werden, die in dieser Welt, die so an Liebesmangelschaden leidet, die so in der Gefahr ist, durch lauter Vernummerung und Vermassung, dass einer den anderen abfertigt, da atmet man auf, wenn man einen trifft, der freundlich ist. Und die Jünger Jesu sollten Leute sein, die mit einer beispielhaften Aufmerksamkeit unter den Menschen leben. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich Menschen in Schwarz treffe, spreche ich sie an. Auch in der Großstadt, wenn ich sie nicht kenne. Spreche sie an, sage irgendein Wort der mitfühlenden Teilnahme. Vielleicht sage ich auch dabei, wie gut, dass wir ein Heiland haben. Ich predige da nicht groß. Wenn ich etwas habe, dann gebe ich einen kleinen Gruß mit. Nehmen Sie für das Grab Ihres Angehörigen diesen kleinen Geldschein für einen Blumenstrauß, auch wenn er unbekannt ist. Meine Lieben, es gibt so viele einsame Menschen. Wie gut, dass es ein Telefon gibt. Kann uns ja auch schon mal um Wecker fallen, viele andere, weiß ich auch. Aber jetzt mal im Sinne des Dienens. Diese Tage rief mich jemand an. Hat ihren Mann verloren. Ach, ich werde so schlecht damit fertig. Wir haben uns so verstanden, war Kind Gottes, auch der Mann. Ich musste nur einfach mal einmal jemand sprechen, ganz kurz anrufen. Wie gut, dass ein Telefon gibt. Und Sie haben doch Geld, meine Lieben. In welchem Verhältnis stehen Ihre Ausgaben für den Lebensstandard, den Sie dankbar nehmen dürfen? Wir leben im Augenblick in einem relativen Wohlstand in der Bundesrepublik. In welchem Verhältnis steht das zu dem Geld, was Sie geben für das Werk Jesu und das Werk der Hungernden und das Werk der Entrechteten? Das müssen wir uns prüfen. Überprüfen Sie Ihre Königskasse. Ich habe die Erfahrung gemacht mit meiner Frau. Je mehr wir für die Königskasse geben, in monatlichem, umso reicher werden wir. Kinder Gottes werden immer reicher, je mehr sie ihre Seligkeit mitteilen. Ist ein heiliges Gesetz im Reich Gottes. Durch Geben wird man nicht arm, sondern reich. Es ist Tatsache. Wunderbar, dass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnt. Jetzt steht da, ihr ermahnet euch selbst, ermutigt euch und so weiter. Dann steht da, und mit Liedern, geistlichen, lieblichen Liedern, mit hymnischen Gesängen, mit Psalmgesängen. Kennen Sie das? Dass man sich zusprechen kann oder dass Gott uns zuspricht durch sein Wort im Lied. Von Gott kommt mir ein Freudenlicht, wenn du mit deinem Angesicht mich freundlich tust anblicken, o Herr Jesu, mein trautes Gut, dein Wort, dein Geist, dein Fleisch und Blut mich innerlich erquicken. Nimm mich freundlich in die Arme, dass ich warme werd von Gnaden. Sehet, welch eine Liebe hat es der Vater zeigt, 1. Johannes 3, dass wir Gottes Kleinkinder, da steht Technia, Gottes Kleinkinder, Gottes hilfsbedürftige Kleinkinder heißen dürfen. Und ein anderes Lied, der Herr ist gut und teilt sich willig mit. Sein Wesen ist ein Brunnen guter Gaben. Er geht uns nach und fragt bei jedem Schritt, ob wir nicht was von ihm zu bitten haben. Wo ist ein Herr, der so an Knechten tut? Der Herr ist gut. Vielleicht haben Sie vieles nicht empfangen, weil Sie nicht den Herrn kindlich darum gebeten haben. Wohl Gott nicht alle Herzenswünsche erfüllt. Ihr habt nicht darum, dass er nicht bittet. Wir sind alle noch viel zu sehr autonom, viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir haben noch viel zu sehr Selbstvertrauen zu uns selbst. Und dabei besteht das Geheimnis eines Wachstums im Glauben, dass ich immer ärmer in mir selber werde. Immer mehr mich erkenne in meiner sündhaften Art und immer abhängiger werde von Jesus. Darin besteht das Wachstum des Glaubens. Nicht, dass ich fromm am frömmsten werde. Dass ich sage, das kann mir alles nicht mehr passieren. Oh, meine Lieben, morgen können Sie mit der Nase im Dreck stecken, wenn Sie so denken. Sondern geht um ein reziprokes Geheimnis. Klein, arm, bloß und immer blößer und Jesus immer größer. Das ist der Christenleutelauf. Und das Dritte, Ganzheit. Haben Sie gehört? Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken. Tut alles im Namen des Herrn Jesus. Danket Gott, dem Vater, durch ihn. Ganzheit. Glauben Sie, dass die Menschen ihrer Umgebung dafür ein Gespür haben, ob sie aus der Ganzheit mit Jesus leben? Nicht, dass sie fehlerlos sind. Nicht, dass sie sündlos sind. Das merkt nur ihre Umgebung auch. Aber dass sie sogar in der Art, wie sie sich unter ihr Scheitern stellen, noch ein Ganzer sein dürfen. Ganzheit. Wir hatten einmal Europäische Allianzkonferenz in Wien, da zeigte uns über den Tradem ein Denkmal von einem etwa mit 32 Jahren verstorbenen Fürsten. Da stand drunter in Latein, non diu sed totus, nicht lange, aber ganz. Nicht lange, aber ganz. Das ist ein Geheimnis. Einkenniges Christenleben, durchgängiges Christenleben. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, tut alles im Namen des Herrn Jesu. Das Wort Name steht griechisch Onoma. Das war auch ein Wort für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Das heißt, Ich darf vom Konto Jesu leben, Stunde um Stunde. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Ich darf als ein kindlich abhängiges Kleinkind vom Konto Jesu leben, Stunde um Stunde. Das heißt nicht, dass ich einen Unfall auf der Autobahn nicht haben kann oder dass ich nicht vielleicht ein Mickerchen Vorgesetzten habe. Aber ich darf aus der inneren Überlegenheit des Glaubens der Liebe vom Konto Jesu leben. Stellen Sie sich vor, vom Konto Jesu abholen. Ich brauche Kraft zur Vergebung, zur Geduld. Hilf mir von einem Seufzer zum anderen. Du bist doch mein Vater, du bist mein Heiland, mein Herr. Bei alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken. Bei Pastor Schnepel haben wir öfters Trauungen gehabt in Berlin, in der Stadtmissionsgemeinde. Da sagte Pastor Schnepel, abends dann bei der gemütlichen Feier, wo auch allerlei Schönes gesungen wurde und Reigen und Schattenspiele und Sie kennen das ja, wie das ist. Was wir jetzt hier unten treiben an Freude, das ist in Gottes Augen genauso köstlich wie die Trauung, die wir vorhin da oben hatten. Oder es stimmt nicht, was wir hier unten treiben. Verstehen Sie das? Im Namen Jesu Kartoffelsalat mit Würstchen essen. Im Namen Jesu mit anderen scherzen. Im Namen Jesu Leid tragen mit anderen. Im Namen Jesu Sprachen lernen. Im Namen Jesu sich aufs Examen rüsten. Im Namen Jesu am Operationstisch gehen. Ich habe es selbst erfahren, im Namen Jesu. Im Namen Jesu die innere Kippe kriegen, verstehen Sie das? Aus der inneren Überlegenheit des Glaubens der Liebe. Nicht, weil ich so starke Nerven habe, sondern einfach im Aufblick zum Herrn. Die innere Kippe, die innere Überlegenheit des Glaubens und der Liebe. Meine Lieben, so wichtig. Johann Sebastian Bach hat ein Musikbüchlein für seinen Lieblingssohn Friedemann geschrieben. Da sind lauter Klavieretüden. Und so weiter. Da steht drüber ganz links SDG und ganz rechts JJ. Und da steht auch über vielen der Musikwerke von Johann Sebastian Bach. Das heißt SDG Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und rechts Jesus hilf, Jesu Juva, JJ. Sogar seinem Jungen wollte damit deutlich machen, die Klavier, die Fingerübungen kannst du nur machen, wenn du vom Konto Jesu dir immer neu abholst. Und zur Ehre Gottes sollst du das lernen und üben, was du für demnächst zu gebrauchen hast. Und so hat er seine Musikwerke gesehen. Und jetzt darf ich das Ganze zusammenbinden. Meine Lieben, wozu sind wir auf dieser Erde da? Dass wir als begnadigte Sünder, als erbberechtigte Kinder und Mitarbeiter Gottes, dem Herrn zum Wohlgefallen leben und dem Nächsten zur Lebenshilfe nach Leib und Seele. Dass es durch mich mit meinen Gaben und Grenzen dem anderen leichter wird, den Weg zum Heiland zu finden und beim Heiland zu bleiben. Dazu sind wir da. In welchem Beruf und Stand Sie sind. Vielleicht müssen Sie eine Zeit lang das Gespött Ihrer Kollegen ertragen. Vielleicht müssen Sie sich eine längere Zeit auslachen lassen, bis Sie gebraucht werden von denselben Leuten, die über Sie sich mokieren. Und wenn Sie nachts um drei im Bett liegen, denken Sie an mein Wort, dann denken Sie anders über Ihre eigene Spöttelei. Es gibt Leute, die geben es abends am Stammtisch an, wie Graf Koks von der Gasanstalt. Muskelpakete nicht, Glaube beten, ist doch Käse. Und nachts um drei, wenn Sie allein liegen im Bett, denken Sie anders drüber. Und denken Sie immer, im Namen Jesu, in der feinfühligen Abhängigkeit vom Herrn, der Friede Gottes sei Schiedsrichter, reichlich immer neu beheimatet und gesättigt im Umgang mit Gottes Wort und dem Lobgesang. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, tut alles in dem Namen des Herrn Jesu. Und jetzt steht merkwürdigerweise dreimal das Wort Danken im Urtext. Bei dem ersten da, Friede Gottes, regiere in euren Herzen, da heißt es, und danket Gott. Beim zweiten, ermahnet euch untereinander mit dem Wort Gottes, in geistlichen Liedern, und danket und singet dem Herrn in euren Herzen. Und das dritte, alles was ihr tut, mit Worten und mit Werken, tut alles in dem Namen des Herrn Jesu, und danket Gott und dem Vater durch ihn. Das Ganze fassen wir zusammen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Die Ganzheit eines Christenlebens. Herr, ich habe sie nicht, strecke mich aber danach aus. Das Heimweh nach dieser Ganzheit wird immer größer. Und dir soll mein Leben ganz gehören, weil du ein ganzes, volles, ewiges, bis in Ewigkeit gültiges Heil an mich und an sie gewandt hast. Wohl uns des feinen Herrn. Amen.